Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, zum zweiten oder zum 3000. Mal.
Zum x-ten Mal.
Ja, das ist heute keine stabile Verbindung, die wir hier haben.
Nein, da steckt irgendwo der Wurm drin, ja.
Aber ganz tief im herbstlichen Apfel.
Ja, genau.
Und ich habe gerade so schön referiert und habe gar nicht gemerkt, dass du schon längst weg bist und ich hatte quasi das erste Thema schon komplett abgeschlossen, weil ich auch nicht auf das Aufnahmefenster geschaut habe und nicht gemerkt habe, dass du schon längst ganz woanders unterwegs warst. Aber gut, also fangen wir lieber nochmal von vorne an sozusagen.
Ja, nee, wir können ja mit dem nächsten Thema gleich weitermachen.
Das hat ja keiner aufgenommen. Also ich habe schon aufgenommen, bloß das kriege ich jetzt ja nicht irgendwie kontextbezogen hier reingeschnitten sozusagen. Das kriege ich nicht hin. Vor allen Dingen, weil ich dann das immer noch dann gesprochen habe, Thomas, bist du noch da? Thomas, bist du noch da? Gesagt.
Nein, ich war nicht mehr da.
Ja, du warst eben nicht mehr da.
Du warst nicht mehr da. Ich war ja noch da.
Ja. Und bis ich das dann geschnallt habe, dann war alles schon zu spät. Dann habe ich dann angefangen zu fluchen und das möchte auch keiner hören.
Ja. Okay.
Gut. Ich hatte eigentlich einen Nachtrag zur letzten Sendung. Das möchte ich jetzt auch gerne nochmal in Kurzform und in komprimierter Form wiederholen. Da hatte sich jemand gemeldet, der bei einem Logistikunternehmen gearbeitet hat, der international dafür zuständig gewesen ist, diese Musterhüllen zu verschicken, diese iPhone-Hüllen zu verschicken. Mhm. Und da hat er gesagt, da hat er mir so ein paar Insights gegeben. Er möchte natürlich namentlich nicht genannt werden, weil es teilweise Sachen sind, die so ein bisschen in den dunkelgrauen Bereich hineingegangen sind. Bedeutet, dass halt diese Pressemuster verschickt worden sind, ohne dass sie von den jeweiligen Bloggern, YouTubern, Podcastern überhaupt angefragt worden sind. Dieses Phänomen, das hatten wir ja letzte Woche kurz besprochen. Kommen ja bei mir auch in der letzten Zeit sehr viele iPhone-Hüllen an, die ich gar nicht angefordert habe. Und das ist jetzt zwar ein bisschen weniger geworden, aber ab und zu trifft jetzt immer noch was ein. Und er hat mir so ein paar Zahlen genannt, bedeutet, dass es Hersteller gibt, die teilweise bei so einem neuen Release von iPhones ihre Hüllen extrem inflationär verschicken. In Zahlen sieht es so aus, dass kleinere Hersteller weltweit 5000 Hüllen verschicken, aber so richtig große, günstige Hersteller teilweise auch 50.000 Hüllen verschicken weltweit. Was eine Riesenmenge ist in meinen Augen, liegt aber auch daran, dass diese Hüllen in der Produktion zwischen 5 und 10 Cent kosten. Jetzt ohne Verpackung und ohne Logistikkosten, also jetzt die reine Hülle. Und daran sieht man natürlich auch, dass teilweise diese Hüllen oder zum größten Teil extrem billig und minderwertig sind. Und sie pumpen das wirklich inflationär in den Markt hinein. Und der Grund ist, warum sie die Blogger oder die ganzen Medien vorher nicht anschreiben, weil es einfach zu hohe logistische Aufwand, der wäre einfach zu groß. Jetzt noch in Kontakt zu treten, zu schreiben, willst du eine Hülle haben oder willst du keine Hülle haben? Es ist einfach günstiger, diese Centbeträge im großen Stil in den Markt reinzupumpen und quasi so ihre Hüllen mehr oder weniger bekannt zu machen. Interessant ist noch, dass diese ganzen Logistikunternehmen oder diese ganzen Logistikzentren, wo diese Hüllen herausgepumpt werden, meistens in Länder sitzen, die du rechtlich so gar nicht greifen kannst oder wo es sehr schwierig ist, dort gegen vorzugehen, gegen diese, ich will jetzt nicht sagen, dass es extrem illegal ist, weil man kann sich darüber streiten, ob es illegal ist, jemand ungefragt was zuzusenden. Man kann es ja dann auch so deklarieren, dass es einfach ein Geschenk ist oder eine Aufmerksamkeit ist. Und das kann man jetzt nicht unbedingt als Spam deklarieren oder als Snail-Mail-Spam sozusagen, sondern da gibt es so Grauzonen. Und deswegen ist es halt trotzdem schwierig, die Leute zu greifen, aus verschiedenen Gründen. Die meisten Logistikzentren sitzen in Malaysia, in Vietnam, in Shenzhen und da pumpen die dann bei so einem iPhone-Release wirklich Unmengen an Pressesamples raus. Das war ein sehr spannender Insight. der uns da gegeben worden ist. Und das war mir nicht so bewusst, dass das solche Mengen sind, die da wirklich rausgepumpt werden. Interessant.
Ja. Ja, da denkt man, 5000 wäre schon viel und dann hängen sie noch eine Null dran, ja.
Naja gut, aber wenn die Dinger wirklich nur einen Cent kosten, 10 Cent kosten.
Ja, okay, dabei bleibt es ja nicht. Ja. Du hast nochmal ein paar Cent dann für die Verpackung, ein paar Cent für die Portokosten, das summiert sich ja alles nach oben, aber es rechnet sich ja anscheinend immer noch.
Es scheint sich zu rechnen, weil das passiert ja jetzt ja schon jahrelang, diese ganze Geschichte. Also es wird nach meiner Meinung immer mehr. Also dieses Jahr war es ganz schlimm. Im letzten Jahr kamen 2-3 Hüllen an. Aber dieses Jahr, ich glaube, wir sind jetzt bei Hülle 32.
Ja, wissen wir, die sehen da Potenzial.
Ja, im negativen Sinne sehe ich da auch Potenzial, aber also hätte ich jetzt wirklich mehr Zeit und wirklich mehr Energie für diese Sache, dann hätte ich echt Lust, da eine Initiative zu gründen oder irgendwas auf die Beine zu stellen und zu versuchen, gegen diese ganzen Sachen vorzugehen. Aber wo will man da anfangen oder wie will man das realisieren? Da müsste man sich mal zusammentun und irgendwas ins Leben rufen. Es geht mir jetzt nicht darum, dass da irgendwelche Pressemuster versendet werden. Es geht mir einfach darum, dass da enorm viel Plastikmüll unterwegs ist. Man muss sich überlegen,
da wird viel Müll generiert, 60.000
oder 50.000 Hüllen im extremsten Fall an Plastikschrott, der da versendet wird. Ne? Ohne, dass es jemand haben will. Oder ich sag mal, ich gehe davon aus, dass der Großteil das Zeug gar nicht haben möchte. Ich weiß nicht, wie groß die Prozentzahl ist von dem, was auch marketingtechnisch fruchtet oder was dann auch publiziert wird nach außen. So, das kann ich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass die Rate sehr hoch ist, dass das keiner haben will. Aber die scheint noch groß genug zu sein, dass es sich jetzt für die Hersteller lohnt.
Ja, guck mal bei 50.000, bleiben wir mal bei dem Beispiel. 10% wären immer noch 5.000. Und selbst wenn es nur 5 wären, immer noch 2.500, ja, die vielleicht drüber reden, ja, oder also irgendwo vielleicht für dich Umsatz generieren können, ja, wie auch immer. Das ist schon, oder das kann schon ein bisschen was bedeuten, ja, aber es ist natürlich, aber den Aufwand, den du halt betreibst für die 90-95%, wo es vielleicht in der Tonne landet, ja, wenn es so viel ist, ist natürlich schon, also steht für mich in keinem Verhältnis zu dem, was dann.
Ja. Also er meinte, dass sich einige Firmen damit zufrieden geben, wenn sie 1% Rücklauf haben, positiven Rücklauf und Medienberichte über ihre Hülle und dementsprechend auch Verkäufe haben.
Wenn du von 1% ausgehst, musst du natürlich schon entsprechend rauspumpen, ja, weil ich hatte ja eben schon gesagt, 10%, wie gesagt, die 5%, wenn du da auf 1% runtergehst, ja, dann musst du da auch schon entsprechend raushauen, ja. Ja,
klar. Und es ist ja nicht nur die Hülle, es ist ja auch der Blister als umwelttechnischer.
Ja, das ist nicht nur das. Irgendeiner muss es ja auch zu dir bringen.
Ja, das auch, aber auch allein, was da an Kunststoff produziert wird, das ist Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Ja. Wie gesagt, und das Logistikunternehmen nimmt sich natürlich auch Kosten oder stellt natürlich auch Kosten in Rechnung. Die machen das ja auch nicht umsonst, logischerweise. Ja. Naja, gut, das dazu. Aber sehr interessant, was da so abgeht. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass das so extrem ist. Ich dachte wirklich, das ist in kleinen Mengen, aber das passiert in relativ kleinen Mengen. Aber dass das jetzt so organisiert funktioniert in dieser Stückzahl und das weltweit.
Ja. Ja. Aber man muss auch mal gucken, 32 ist auch keine schöne Zahl. Okay, es ist besser als 23. Ja,
es aber sind
42
aber,
42, 69, 99, 103, 104, nee, was war's, 100, 149, 174. Da geht noch was.
Und da geht noch. Das Schöne ist auch, die Verpackungen sind zu 99% alle auf Englisch, die werden nicht lokalisiert oder sind, wenn auf der Rückseite, mehrsprachig. Und du hast natürlich auch ein
Produkt. Der Aufkleber,
Oder mehrere Landesflaggen auf der Rückseite in ein Inlay aufgedruckt oder eingelegt in den Blister. Und das Schöne ist, so eine iPhone-Hülle musst du ja auch nicht lokalisieren. Die ist ja international gleich, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist ja das Schöne. Du hast also ein Produkt, was du wirklich weltweit verschicken kannst, wenn du von der Grundstruktur deine Verpackung so gestaltet hast, dass sie überall funktioniert. Also Wahnsinn. Ja. Schöne neue Welt. Gut, das zum Thema Plastikschrott. Ja. Und dann lass uns nochmal über die dynamische Insel sprechen, über die Dynamic Island. Da hatten wir ja beide letzte Woche drüber philosophiert oder darüber, waren uns ja darüber einig, dass diese dynamische Insel oder die Dynamic Island schnellstmöglich in alle Geräteklassen oder Generationen, naja, Klassen sind es ja, ja letztendlich, runtertropfen muss, damit sie nicht Schiffbruch erleidet, wie auch die Touchbar. Und
ja, ich denke mal, das Risiko ist da ein bisschen geringer, aber
aber ja, das Risiko besteht, wenn Apple jetzt falsche Entscheidungen trifft, denke ich, ist das besteht das Risiko in meinen Augen. Und das sieht auch unser Display-Experte Mr. Ross Young so. Und Ross Young hat ja in der Vergangenheit, ich wiederhole mich, ich weiß, aber extrem saubere Prognosen abgegeben. Und er hat also wirklich einen super Track-Record, also top, ne? Das muss man mal so sagen. Und er sagt auch, er vermutet und er geht davon aus, dass die Dynamic Island im nächsten Jahr, also bei der Generation 15, also beim iPhone 15, auch in die Standardmodelle reinrutschen wird. Und es liegt auch nicht nur daran, dass es, je mehr Geräte existieren mit dieser Funktion, je interessanter wird es natürlich auch für die Entwickler. Liegt ja auf der Hand, das haben wir ja auch in der letzten Folge gesagt. Und je weniger muss natürlich für verschiedene Geräte angepasst werden, als wenn du eine durchgehende Funktion hast. Und das ist ja auch das Touchbar-Problem gewesen. Es war halt nicht in allen Geräten etabliert. Und ich hoffe mal, dass Apple das nächstes Jahr wirklich bringen wird. Und dass wir da wirklich sehen werden, dass ein Feature auch mal schnell runtertropfen kann. Allerdings geht er auch davon aus, dass nur die Dynamic Island runtertropft und kein Promotion Display, also nicht 120 Hertz kommen werden und auch nicht das Always-On Display. Also das sollen wohl noch zwei Display-Funktionen oder zwei Display-Features sein, die exklusiv für die Pro-Modelle immer noch als exklusives Feature bleiben sollen. Na gut. Ob ich jetzt...
Ich denke mal, das wird nochmal eine spannende Geschichte werden, weil klar, er sagt jetzt das, wir haben das gesagt, viele andere sagen das. Es gibt aber auch ein, zwei Stimmen, die sagen, dass Apple es wahrscheinlich den Pro-Geräten halt vorbehalten will. Mhm. Fände ich jetzt eher suboptimal, gerade wie wir es jetzt zur Folge ja auch schon besprochen haben, die Probleme, die es geben kann, gerade auch dann, wenn halt die API-Sets dann verfügbar sein werden für die ganzen Entwickler. Was mich mal in dem Zusammenhang interessieren würde, ist, wie Apple auf Programme beziehungsweise Apps reagiert, wo die Entwickler ähnliche Funktionalität einbauen wollen für die Geräte, die halt jetzt keine Dynamic Island haben.
Ja.
Das würde mich mal interessieren, ob Apple dann sagt, nein, Freunde, so nicht. Entweder wenn sie das halt in die Notch irgendwie mit machen wollen, dass es von da oben auf halt aufploppen würde, beziehungsweise dann einfach die Funktionalität auch unterhalb der Notch, was natürlich doof wäre, ja, weil du hättest dann noch mehr Bildschirmplatz im Prinzip verloren. Aber da bin ich mal gespannt, weil es wird Entwickler geben, die, denke ich mal, das auf die älteren Geräte beziehungsweise auf die Geräte bringen wollen, die keine Dynamic Island haben. Mhm. Da wird es garantiert ein paar Konzepte geben demnächst und auch ein paar Einreichungen. Und da bin ich mal gespannt, wie Apple darauf reagiert, ob sie die dann einfach ablehnt, weil sie sagt, die Dynamic Island sind Pro-Features. Entweder eure App unterstützt das, oder aber, beziehungsweise wenn ihr versucht, ähnliche Funktionalität in Geräten ohne Dynamic Island zu machen, dann lehnen wir die Apps halt ab. Da bin ich halt mal gespannt. Und natürlich, wie gesagt, nach wie vor bin ich der Meinung, es muss halt so schnell wie möglich in alle Geräte kommen, beziehungsweise in alle iPhones kommen. Und ich bin da nicht ganz so überzeugt von, dass es 15 dann soweit sein wird, aber hoffen wir mal das Beste.
Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Und es gab auch noch so ein paar ganz interessante Informationen zur Dynamic Island, ob das jetzt ob das jetzt wirklich so korrekt ist, da kann man sich drüber streiten. Angeblich soll dieses Dynamic Island Feature an sich so ein Last-Minute-Feature gewesen sein, was relativ zum Schluss reingekommen ist, weil es sind Support-Dokumente aufgetaucht, wo man jetzt nicht im klassischen Sinn die Dynamic Island abgebildet sieht, sondern dieses klassische, diese längliche Pille und dieses Hole, sage ich jetzt mal, in den Abbildungen. Und dadurch hat man interpretiert man heraus, dass es erst sehr, sehr spät hineingekommen ist, diese ganze Geschichte. Es kann natürlich auch sein, was viele sagen, dass die Abteilungen sehr spät voneinander wussten, dass die Software und das Hardware-Department sehr spät in Kenntnis darüber gesetzt worden sind, was überhaupt featuretechnisch zusammenfließen soll. Darüber kann man natürlich...
Das wäre eher so mein Verdacht. Ich denke nicht, dass das wirklich in den letzten 4 Wochen zusammengeklöppelt wurde. Ja. Dass da irgendwo einer noch die Idee hatte und das dann schnell umgesetzt wurde. Eher gehe ich mal davon aus, dass gerade in den ganzen Dokumenten, wo halt Bilder eingesetzt werden mussten, Platzhalter platziert wurden. Und dass davon dann einige halt nicht rechtzeitig ausgetauscht wurden, bevor dann das Gerät da war, beziehungsweise das Material dann rausging, unter anderem an die Presse, beziehungsweise bei irgendwelchen Patentanträgen etc. Dass da, wie gesagt, diese Platzhalter noch drin waren, um halt nicht vorher irgendwelche Spekulationen einfach auszulösen.
Ja,
beziehungsweise das halt zu früh irgendwo halt rauskommt. Ja.
Die Geheimhaltung halt dementsprechend sicherzustellen. Und ich meine, dieses Notch-Pill-Design oder dieses Hole-Pill-Design, wie man es auch nennen mag, das war ja schon relativ früh geleakt, in Anführungsstrichen.
Ja, das ist ja im Prinzip die Hardware. Ja.
Und die Hardware sozusagen. Und was Apple dann daraus gemacht hat, das war ja in der Form keinen bekannt. Das war ja eine Überraschung, mehr oder weniger. Ja. Es gab dann ganz kurz davor noch Spekulationen und Gerüchte, dass es zwischen dem Loch und der Pille zugemacht werden kann, vom OLED-Display her farblich gesehen, aber von einer Dynamik war im Vorfeld nach meiner Meinung gar nicht die Rede. Ja.
Nein.
Na gut. Weil ich glaube auch nicht, dass man sowas kurz vorher hardware-technisch, software-technisch noch entwickeln kann. Das glaube ich nicht. Also ich gehe eher davon aus, dass das aus geheimhaltungstechnischen Gründen ganz, ganz spät an das Hardware-Department weitergegeben worden ist und dass es halt dann als Platzhalter, wie du es eben sagtest, auch in den Support-Dokumenten so aufgetaucht ist. Ja.
Ja.
Naja. Gut.
Kann Apple ja auch nur recht gewesen sein, weil wenn du mal guckst, wie schnell nach der Vorstellung der Dynamic Island die ersten Android-Launcher schon ähnliche Funktionalität umgesetzt haben. Und was du jetzt mittlerweile entsprechend später oder jetzt aktuell schon für Sachen siehst auf diversen Android-Launchern, da sind einige Entwickler schon sehr schnell dabei, ja.
Ich gehe davon
aus. Sowas wäre raus gewesen, bevor die Apple Keynote gewesen wäre, ja.
Da setzt Apple wieder einen Maßstab und alle anderen werden es wieder kopieren. Also, was heißt alle anderen?
Ich bin mal gespannt, ob irgendein Android-Hersteller das standardmäßig demnächst auf seinen Geräten hat. Weil momentan, wie gesagt, Third-Party-Entwickler, Launcher-Entwickler, das konnte man ja quasi als gegeben voraussetzen. Ja, Apple zeigt sowas und dann machen sich die ersten Bastler dran und fangen an, das entsprechend umzusetzen. Interessant wird's halt, wenn halt wirklich die erste Hardware direkt mit so einem ROM halt ausgeliefert wird.
Ja,
natürlich. Das wird halt nochmal eine spannende Geschichte, weil was interessiert mich irgendein Third-Party-Hersteller, der im Hobby das Ding zusammenbastelt. Klar gibt es viele, die das dann auch ausprobieren wollen und installieren. Das ist ja genauso wie mit diversen macOS Themes gewesen, früher für Windows. Mein Gott, sollen sie machen. Wie gesagt, spannend wird es für mich, wenn zum Beispiel Samsung sowas für ihre Geräte machen würde, ja, wenn Huawei mit sowas kommt, wenn Oppo,
ja,
wer auch immer dann direkt Geräte mit sowas ausliefert und vielleicht in der Präsentation dann auch zeigt. Das wird halt nochmal eine spannende Sache. Ich gehe davon aus, dass wir es sehen werden. Es ist halt dann mal die Frage, wer wird der Erste sein? Beziehungsweise, inwieweit wird es überhaupt noch so ein Thema sein, wenn vielleicht wirklich der Trend bei den, sagen wir mal, großen Herstellern dahin geht, dass sie eh alles unter das Glas bringen wollen. Das ist halt nochmal die andere Frage, aber gerade jetzt auch bei denen, die sowieso schon die ganze Zeit mit irgendwelchen Pinholes und so arbeiten, bin ich mal gespannt, wann dann Geräte kommen, die dann von Werkseite aus dann auch eventuell so eine ähnliche Funktionalität wie die Dynamic Island dann haben.
Also ich könnte mir vorstellen, dass Xiaomi der Erste sein wird, der das ROM-technisch einbauen wird. Das ist so mein Gefühl oder das ist so meine Einschätzung vom Android-Markt, obwohl die wirklich nicht tiefgreifend ist, diese Einschätzung, weil ich nicht so tief in der Android-Welt zu Hause bin. Ich beobachte den Markt sehr oberflächlich und mehr in der Breite. Aber ich habe das Empfinden, dass Xiaomi eine unwahrscheinliche Energie im Moment hat. Und als zweiten würde ich Samsung einstufen. Also diese beiden Player, Xiaomi und Samsung, die stufe ich als sehr wahrscheinlich ein, dass die sehr zeitnah diese Dynamic Island kopieren werden. Meine Vermutung. Ja, allein schon aus historischen Gründen, Samsung, Apple, das ist ja so, ist ja eine gepflegte Konkurrenz. Ich wollte gerade sagen, gepflegte Feindschaft, aber ich würde sagen, Konkurrenz hört sich besser an. Ja.
Gut. Ja, man muss sich wundern, wie gut die Zusammenarbeit noch ist, trotz des ganzen Ärgers, den es gab und bestimmt, was hinter den Kulissen noch so brodelt,
Naja, Samsung baut halt auch gute Komponenten. Sie bauen gute Displays. Ich meine, wir haben ja letztens gesehen, dass ihre Produktion verstärken mussten, displaytechnisch, weil LG nicht diese Qualitätsstufe halten konnte. Also komponententechnisch ist Samsung schon sehr weit vorne. Das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, ist Apple dazu gezwungen, aber der Markt ist ja jetzt nicht so riesig in dem Bereich, vor allen Dingen nicht in dem Bereich, wo solche Stückzahlen generiert werden können. Also existiert da schon so eine gewisse Abhängigkeit, würde ich bald sagen. Ne? In einigen Bereichen. Ne? Naja. Gut. Dann gibt es eine kleine Warnung im Kleingedruckten eines Service-Dokuments. Apple hat ja in iOS 16 haptisches Tippen etabliert. Bedeutet, wenn ich jetzt in der Tastatur unterwegs bin, dass ich dann ein Feedback bekomme, ein haptisches Feedback bekomme. Das ist ja jetzt recht neu in der iOS-Welt. Die Android-Welt lächelt müde darüber, weil dieses Feature gibt's da schon sehr lange. Aber Apple warnt auch, was ja auch kein Wunder ist, was ja auch logisch ist, dass das ein Akkufresser ist. Bedeutet, wenn man das aktiviert hat, dann kann es dazu führen, dass der Akku wesentlich schneller leer geht. Liegt ja auch auf der Hand, weil da dementsprechende Aktionen ausgelöst werden, die halt auch energiebedürftig sind. Also ich fand es nur lustig, dass sich da so viele drüber aufgeregt haben, in Anführungsstrichen, oder so viele empört haben, dass das ein Akkufresser ist. Wenn man mal logisch darüber nachdenkt, was da in Bewegung gesetzt wird, ist das doch klar, dass das Energie benötigt. Das ist genau, wenn ich mein Smartphone auf Vibration laufen lasse und ich sehr viele Anrufe bekomme oder sehr viel Aktion bekomme, die die Vibrationen auslöst, dann wird das Ding auch schneller leer sein, als wenn ich keine Vibration aktiviert habe. Ja. Naja. Manchmal muss man auch ins Kleingedruckte schauen.
Ja. Ja. Hier, aber kurz nochmal Dynamic Island. Ich habe mich eben schon, wo du gesagt hast, hier Xiaomi und so weiter, noch an einen Artikel erinnert und habe gerade mal so nebenher gerade gesucht, wer das war, weil mir ist das echt nicht eingefallen. Sagt dir Realme etwas?
Nee, natürlich.
Ein chinesisches Smartphone? Ja. Der hat bei seinen Nutzern anscheinend per E-Mail nachgefragt, was sie sich an Features in Bezug auf ihre Trauminsel vorstellen würden. Ja, die haben da anscheinend eine Umfrage gestartet und arbeiten da schon dran, das auf ihre Geräte zu bringen.
Und du solltest vielleicht daran arbeiten, näher ans Mikrofon zu gehen, weil ich höre dich etwas weiter entfernt.
Hm? Ja, was ja, okay, bei den Problemen, die wir heute haben, wundert mich das auch nicht. Ja,
okay. Warte,
ich rücke mal.
Aber jetzt wird's ganz groß.
Näher ran, aber.
Ja, doch, es hörte sich eben akustisch gleich besser an. Ja, ja.
Okay. Gut. Dann drehe ich mal meinen Kopf wieder zur Seite.
Ja, ja. Man sollte ins Mikrofon reinsprechen.
Wow, no shit, Sherlock, ey.
Ja, ja, ich erzähle dir ja Sachen, du, meine Fresse.
Ja, das ist voll die Überraschung.
Du lernst heute echt dazu, ne? Wahnsinn.
Ja, man lernt ja nie aus. Das ist es, glaube ich, man lernt nie aus.
Es gibt Leute, die meinen, sie haben schon ausgelernt. Das gibt es auch, du.
Genau, das gibt es auch, ja.
Ah, ja.
Nee, aber wie gesagt, Realme, war mir jetzt so gar nicht mehr bewusst, deswegen muss ich mal nachgucken, aber die sind da anscheinend schon kräftig dabei.
Ja.
Eine Sache, es war ja nur eine Frage der Zeit, ja.
Realme ist ja auch nur eine Untermarke von, ich weiß jetzt nicht, ob es von Oppo oder von Xiaomi war, das ist jetzt auch ein Halbwissen, aber das ist irgendein Unterbranding, aber keine Ahnung, ich habe es jetzt wahrscheinlich durcheinander gebracht. Also von irgendwen ist es auf jeden Fall eine Untermarke. Na gut. So, dann gibt es noch mal kleine Infos zur Apple Watch Ultra. Das sieht so aus, dass das klassische Ladedock, was man kaufen konnte, also das
dieses runde
Ding, was ja auch relativ schick ausgesehen hat oder immer noch aussieht, finde ich. Mhm. Also recht zeitlos, aber ich finde das Ding auch recht groß, ehrlich gesagt. Mhm. Das wird eingestellt.
Und war relativ teuer auch für das, was man eigentlich bekommen hat, ja.
Das ist richtig, wenn man sich Third-Party-Produkte anschaut, die teilweise im gleichen Qualitätsstandard unterwegs sind, also Belkin, Nomad, wie sie alle heißen, sind sie etwas günstiger. Apple ist da schon im höheren Preisbereich unterwegs gewesen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Absatzzahlen nicht so groß waren und Apple stellt das Ding einfach ein. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie Probleme mit den Kompatibilitäten haben, weil wir sehen es ja am MagSafe Duo Charger, das ist ja dieser aufklappbare Reiseadapter, der ist nämlich nicht zur Apple Watch Ultra kompatibel. Da besteht eine Inkompatibilität. Auch dazu gab es ein Service-Dokument, wo sich Apple zu geäußert hat, dass das Ding nicht funktioniert. Dieses Ding hat auch schon eine wahnsinnige Historie, was Inkompatibilitäten beanlangt. Dann gab es mit iPhones Inkompatibilitäten oder die nicht so hundertprozentig funktionierten. Und jetzt gibt es halt, wie gesagt, ein offizielles Service-Dokument, dass das Ding einfach mit der Ultra nicht funktioniert. Ja, okay. Kann man sich auch drüber streiten. Ob das jetzt nicht voraussehbar war, ich weiß nicht, wie lange sie diese Ultra geplant haben, wie lange da die Vorlaufzeiten waren, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut. Dann hat sich
Erzähl. Nee, aber gerade zur Ultra hört man ja eigentlich fast nur Positives, ja. Jetzt so mit den ganzen Berichten, Testen, Reviews, gerade auch viele, die halt wirklich dann beim Sport unterwegs sind und dann Videos dazu machen, beziehungsweise ihre Reviews machen. Ich habe sogar einen gesehen, der damit am Tauchen war. Also von daher, die bewegt einiges, ja, weil wir noch gesagt hatten, oder gerade auch zum Wettbewerb, mal gespannt, wie die Ultra dann halt auch im Markt angenommen wird, beziehungsweise welchen Markt sie für sich dann finden wird. Ja, klar, ein neues Spielzeug, ja, um es mal so auszudrücken, da wird sowieso viel drüber berichtet. Aber die wird insoweit anscheinend doch gut aufgenommen, ja. Also sie hat, glaube ich, ihren Bereich gefunden, ja.
Es scheint
zumindest
so,
mal bei den Reviewern.
Es scheint so. Ich meine, es ist eine komplett neue Kategorie von Apple. Es ist ein komplett neues Design und das weckt natürlich bei tech-begeisterten Leuten irgendwo Begehrlichkeiten. Das kann ich auch durchaus verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass sich das wirklich Leute anschaffen, die eventuell nicht so sportlich unterwegs sind. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil es, ich wiederhole mich, aber das ist auch wirklich ein Anliegen, was ich habe, mehr oder weniger, weil es Leute gibt, die möchten das als Fashion-Item haben, die möchten diese Armbänder haben, die möchten diesen orangenen Button haben, weil das vielleicht zu ihrem Style passt, zu ihrem Outfits passt. Die sehen das als Fashion-Statement an. Und deswegen geht mir auch, ich wiederhole mich auch, das habe ich schon mal gesagt, aber es geht mir trotzdem auf den Sack, dass sich da Leute drüber empören, die sagen, ja, das kaufen sich ja Leute, die gar keine sportlichen Ambitionen haben. Leute, lasst die Kunden doch in Ruhe, die sich dieses Produkt kaufen. Das soll denen doch frei, das soll denen doch unbenommen sein, was sie mit dem Produkt machen. Heute Morgen hatte ich auch schon wieder so einen Tweet gelesen von einem Blogger, der sich dazu geäußert hat, ja, kauft euch die Series 8, die Ultra passt zu 99% nur in einer ganz spitzen Zielgruppe hinein und all so ein Scheiß. Lasst die Leute doch in Ruhe. Das geht mir so auf den Sack, dieses grenzüberschreitende diese Vorbemundung. Mein Gott, das was soll denn das? Bleibt doch bei euch und guckt doch, was für euch richtig ist und schreibt den anderen Leuten doch nicht vor, was sie kaufen sollen oder nicht kaufen sollen. Das ist nervig. Mann, sorry, aber darüber kann ich mich echt aufregen. Nee, ist doch so. Was geht es Max Müller an, was sich Max Schulze für eine Apple Watch kauft? Das soll denen doch scheißegal sein. Und genauso erheben sich viele Blogger darüber und sagen, nein, du brauchst das und du brauchst das. Ich meine, man kann ja durchaus diese Features gegenüberstellen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Und den Leuten erklären, wofür was gedacht ist. Aber diese Entscheidung, was sie sich dann letztendlich kaufen, das sollte jedem selber überlassen sein. Und man sollte sich nicht darüber empören, dass sich vielleicht jemand, der das Ding nur als Fashion-Item haben will, darüber darf man sich nicht stellen. Das ist meine Meinung. Man kann die Features gegenüberstellen, man kann es vorsichtig empfehlen, aber man kann sich nicht über die Entscheidung stellen und sollte sich nicht darüber empören. Ja? Also das ist mein Wort zum Sonntag hier. Mann, sorry, aber.
Ja, wenn wir heute noch Sonntag hätten, ja, umso besser.
Ja, aber das Wort zum Sonntag läuft ja immer samstags, also zum Sonntag hinein. Also das passt ja bei uns.
Genau.
Also manchmal muss ich mich auch aufregen. Also ich weiß, man kennt es nicht von mir, aber echt dieses über andere Leute stellen, das geht mir so auf den Sack, ey. Mann.
Ja, zu den Features gehört halt auch nicht nur das, was die Uhr an zusätzlichen Sensoren oder Funktionalitäten bietet, ja, sondern durchaus ja auch das größere Design, ja, das Material, alleine da auch
Akkulaufzeit,
auf den Button, ja, wenn man das haben will, ja, ja. Genau. Das sind halt alles so Sachen, wenn das halt der ausschlaggebende Punkt für jemanden ist, ist es halt so, ja.
Genau so ist es.
Ja.
Und es gibt
also kein... Ich mach's jetzt nicht von einem orangenen Button abhängig. Ja,
nein, aber es gibt kein...
Wem das so gefällt, ja, warum nicht? Ja.
Es gibt halt kein Titangehäuse im Series 8 Bereich. Du musst halt in die Ultra-Version hineingehen. Punkt. Hm. Und wer Titan möchte...
Wenn das halt dein Killer-Feature ist, dann das kriegst du halt nur bei der Uhr, ja.
Genau so ist es.
Hm.
Naja, okay.
So viel dazu.
Ich will mich
ja, aber für mich viel interessanter ist ja eigentlich die Apple SE. Die Apple Watch SE.
Preislich.
Das ist ja eigentlich so das Ding, wo ich jetzt momentan sage, die erfüllt im Prinzip eigentlich alles, was ich von der Apple Watch haben wollte.
Ja.
Aktuell zumindest mal, ja, gerade auch, weil halt jetzt mit der aktuellen mit der Series 8, mit dem Update, ja, dann auch, wie gesagt, die SE geupdatet wurde und man jetzt wieder sagen kann, okay, ist als Einsteigermodell wirklich attraktiv, ja, oder zumindest mal wieder auf der Höhe der Zeit, mal gucken, wie lange es bleibt, ja, wie sie halt geliebt oder vernachlässigt wird mit den nächsten Updates, muss man einfach mal abwarten. Aber aktuell ist er wieder ein interessantes Gerät, ja, und vor allem für den Preis, oder sagen wir mal für den Einstiegspreis, ja, bekommst du eigentlich schon ein schönes Stück vernünftige Technik in dem Bereich. Das wäre eigentlich so mehr wenn ich, wie gesagt, im Markt wäre jetzt für eine Apple Watch, wäre das eigentlich eher so das Ding. Weil, also wie gesagt, Preis plus halt die Technik, die drin ist, eigentlich das wäre, ja, was für mich vollkommen ausreichend wäre. Ja. Ultra ist halt so ein Ding, ja, wenn ich es mal am Arm hätte, müssen wir mal gucken. Ja, aber auch da hört man eigentlich viel Positives, gerade weil sie halt relativ leicht ist für ihre Größe.
Ja.
Wo viele sagen, man soll sie, also wenn man Interesse dran hat, sollte man sie auf jeden Fall vor Ort mal sich ans Handgelenk binden und sich selbst ein Bild draus machen und die nicht vorher direkt ausschließen. Also wenn, wie gesagt, wenn halt der Preis jetzt nicht das ausschlaggebende Feature ist, ja, sondern man wirklich sich unsicher ist, was Größe vor allem mal bei Gewicht betrifft, ja, dass man sich halt denkt, große Uhr, ja, schweres Ding am Handgelenk. Sie ist überraschend leicht. Wie gesagt, am Handgelenk muss man es einfach mal sehen. Ja, es ist halt sich vorzustellen, beziehungsweise auf Bildern immer schwierig, ja, weil das eigene Handgelenk ist immer nur was anderes. Ja. Aber viele sind da auch, gerade in den Berichten, halt positiv überrascht, wie gut sie dann doch funktioniert. Also wie gesagt, mein Gott, ich habe sowieso... Also bei mir, denke ich mal, wird es jetzt so viel nicht ausmachen, die Ultra von der Größe her. Denke mal, meine Frau wollte sie jetzt allein schon wegen der Größe nicht haben. Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, wenn man Interesse daran hat, sollte man sich das Ding, denke ich mal, im Apple Store ans Handgelenk kleben, beziehungsweise mal umlegen und dann sich selbst ein Bild machen. Ja. Mhm. Aber es ist schon viel Geld.
Ja,
das ist schon viel Geld.
Obwohl ich ja preislich immer noch positiv überrascht bin, muss ich sagen.
Sie hätte noch teurer sein können, klar.
Ja, sie haben diese magische Grenze selbst in Deutschland nicht überschritten, 999 Euro. Das ist, denke ich, noch sehr okay. Aber das definiert auch jeder anders, ne?
Ja, klar.
So ist es.
Das hatten wir auch schon gesagt, ja.
Von
daher. Gut, aber du wolltest ja... noch was anderes ansprechen.
Ja. Ich wollte noch ein bisschen über das Teardown von iFixit sprechen. Das war ja zur letzten Sendung noch gar nicht online. Da hatten wir ja einen anderen Kollegen zitiert und über andere Erkenntnisse von einem anderen Kollegen gesprochen. Und mittlerweile hat auch iFixit die ganzen Thesen nochmal bestätigt von dem Teardown in Anführungsstrichen vom Kollegen. Immer interessant, wenn dann nochmal so ein bisschen die Kompetenz von anderen angezweifelt wird. Also man konnte so beobachten, wo dieser erste Teardown draußen war von dem Kollegen von iFixit, naja, ob das wohl alles so stimmt, was der da sagt, warten wir mal iFixit ab und da sieht man mal wieder, was die für einen hohen Stellenwert haben und was die für eine gute Reputation haben letztendlich, dass erstmal das pauschal in Frage gestellt worden ist, was ich so beobachtet habe, was der gesagt hat. Und das, was iFixit sagt, doch mehr oder weniger einen sehr hohen Stellenwert hat. Das war doch sehr interessant. Und das fand ich auch gut, dass es nochmal bestätigt worden ist, wie gesagt, was der gesagt hat von iFixit. Das pusht natürlich auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit von dem Kollegen nach oben. Anyway. Jedenfalls sieht es so aus, dass iFixit das iPhone 14, also die Standardversion, auseinandergenommen hat und man konnte feststellen, dass dieses Gerät sich komplett abhebt von dem 14 Pro und von dem 14 Pro Max. Das heißt, dieses Gerät wurde vom Innenleben komplett überarbeitet, was beim Pro Max und beim Pro nicht der Fall ist. Das hat das Pro und das Pro Max, das hat starke Ähnlichkeiten zum 13er Pro Max und Pro. Und das 14er in der Standardversion hat zum 13er gar keine Ähnlichkeiten mehr. Das haben sie komplett auf links gedreht. Und das ist die größte Überarbeitung laut iFixit seit dem iPhone 10. Also sie haben da wirklich ein komplettes Hardware-Redesign vollzogen. Sowohl, dass man die Rückseite leichter abnehmen kann, also eine extrem schöne und gute Reparierfähigkeit für Apple-Verhältnisse. Und es ist
generell. Also was aktuelle Smartphones in dem Segment betrifft, generell, ja.
Und also nicht nur Apple. Wie iFixit auch sagte, wer ein zukunftssicheres Smartphone haben möchte, was die Reparaturfähigkeit beanlangt, der ist bei dem 14er Modell sehr gut aufgehoben. Also ein sehr nachhaltiges Gerät. Und was jetzt noch als neue Erkenntnis herausgekommen ist, zu dem vorhergehenden Teardown vom Kollegen, dass der Bildschirm leicht entfernt werden kann, also ein leichter Bildschirmwechsel. Der Bildschirm ist in der Innenseite nur mit zwei Schrauben fixiert und hat auch nur zwei Datenanschlüsse zum Mainboard, na Mainboard heißt es ja dann nicht, also zum Logicboard, zur Hauptplatine. Also das Ganze ist sehr, sehr schön aufgebaut, so ein Sandwich-Design, und es ist alles sehr, sehr gut zugänglich. Und dadurch, dass man halt, wie gesagt, auch die Rückseite separat abbauen kann, erspart es sehr viele, dass man sehr viele große Einheiten austauschen muss. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil diese großen Einheiten musste man halt beim 13er austauschen. Und hier ist man sehr granular nach unten gegangen, dass man wirklich sehr viele kleine Baugruppen separat austauschen kann. Und das finde ich auch sehr, sehr positiv. Nur fraglich ist, warum sie das beim 14er gemacht haben, dieses Redesign, und beim 14 Pro noch nicht. Vielleicht hatten sie keine Zeit, diesen Aufwand zu betreiben, dieses Redesign zu betreiben auf zwei Baugruppen oder auf zwei Geräten. Keine Ahnung, warum das noch nicht nachvollzogen
wurde. Die Frage ist die Hardwareentwicklung bei Apple so klein, dass sie sich nur mal um diese Produktfamilie kümmern konnten?
Ja.
Oder arbeiten die so unabhängig voneinander, ja, die Teams, ja, dass, ich denke mal, das wird eher am Aufwand gelegen haben, wobei ich nicht, wie gesagt, ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man das nicht dann auch direkt auf die Pro-Modelle übernommen hat. Gerade weil, und das kann ich nur empfehlen, es gibt sehr gutes Video von iFixit direkt, sondern von dem anderen, der das zuerst da gemacht hatte. Mhm. Ein sehr schönes Video, wo er das komplett zerlegt und man da auch das, was wir gesagt hatten, mit Face ID, auch gerade die unterschiedlichen, oder dass es halt mit jetzt zwei Module sind, was man da sehr schön sieht, wo er dann, wie gesagt, Display, Rückseite, Innenleben, ja, wo er das alles sehr schön zeigt. Das ist wirklich schön gemacht, um es mal so auszudrücken. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Wie gesagt, die Frage ist halt wirklich, warum jetzt nur beim 14er, und werden wir beim nächsten iPhone das dann über alle Geräte hinweg sehen? Weil es macht natürlich durchaus Sinn. Was natürlich immer noch so eine Geschichte ist, ist halt, kriegst du das nochmal, solltest du das zu Hause selbst machen, kriegst du das nochmal so, was er dich zusammen, ja, wie es vom Werk aus kommt.
Ja.
Das ist halt die Frage, genauso beim Akkuwechsel. Der wird ja hier mit den Kleber fixiert, den du ja rausziehen kannst, ja, wie man es ja hier auch von dem einen oder anderen Tesa-Produkt kennt, ja, wo sie auch immer sagen, kleben statt schrauben, ja. Kriegst du das so noch mal selber aus, ja. Trotzdem, wie gesagt, angucken würde ich mir es schon mal, weil es ist schon sehr interessant gemacht, zu sehen, oder vor allem dann auch zu sehen, was Apple da mittlerweile mit, oder wie weit sie da sind, wenn man mal guckt, wie der Trend ja eigentlich war und wie du jetzt mit den aktuellen Geräten das ja im Prinzip schon wieder ein bisschen zurückdrehen kannst. Man hat ja da alles hier möglichst ein Teil ja draus gemacht in den letzten Jahren, gerade um das halt so kompakt und möglichst auf engstem Raum halt zusammenzukriegen. Und jetzt ist man im Prinzip dabei, die einzelnen Komponenten ja wieder in einzelne Komponenten zu machen, austauschbar zu machen, beziehungsweise reparierbar zu machen. Und das ist schon schön zu sehen, ja, bei dem Gerät.
Ja. Ja, ist sehr, sehr erfreulich, was man da gesehen hat, auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, für den normalen Zuhause würde ich mal sagen, eher nicht Bastel begeisterten iPhone-Nutzer vielleicht nicht ganz so interessant, aber für alle anderen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Pro-Geräte deswegen noch nicht umgestellt worden sind auf dieses Redesign sozusagen, weil es ja auch mit sich bringt, dass ganze Baugruppen umdesignt werden müssen. Und beim 14er sieht man ja auch, dass sich viele Baugruppen sehr stark dem 13er ähnlich sind und dass eventuell dieser Aufwand, die ganzen Baugruppen umzugestalten, einfach für beide zu schwer war, dass für beide Geräteklassen auf einmal zu schwer war, das umzustellen. Das könnte ich würde ich noch vermuten. Ja, weil es ist ja viele granulare Arbeit, die da nötig war, da so tief reinzugehen in diese Veränderung. Ne?
Hm.
Möglich, möglich. Apple wird es sicherlich genauer wissen, warum sie es nicht gemacht haben. Aber kann halt vieles mit hineinspielen, auch die Lieferfähigkeit von neu gestalteten Baugruppen gegenüber den etablierten Baugruppen, die es schon im 13er gibt, etc. Das kann ja alles mit hineinspielen. Chipkrise, Lieferfähigkeiten, who knows, Umstellung der Produktionsstraßen und so weiter. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ja, apropos Umstellung der Produktionsstraßen. Hattest du das gelesen, dass Apple plant, bis 2025 die iPhone-Produktion oder ein Groß, was heißt, ist eigentlich schon ein Großteil der Produktion nach Indien zu verlegen. Die planen bis zu 25% der iPhones dann in Indien zu produzieren. Das fand ich auch sehr interessant. Klar, 2025 ist noch ein bisschen hin, aber wenn man mal guckt, was da an Aufwand bzw. an Logistik noch hinten dran steht, ist es ja eigentlich gar nicht mal so lange.
Nein.
23 ist im Prinzip schon gelaufen, ja. Und je nachdem, wann sie es planen für 2000, beziehungsweise wenn man mal guckt, wie lang der Vorlauf sein sollte für einen Verkaufsstart, dann quasi am September wieder mit neuen iPhones, ist schon ein recht großes Ziel, würde ich mal sagen.
Ja, ja, und wenn man auch in Betracht zieht, dass sie ja mit Indien so einige kleine Probleme haben, nicht nur kleine, sondern auch größere Probleme, dann ist das schon sehr ambitioniert, was sie da vorhaben. Mhm. Also 25, das ist schneller, mein Gott, bald ist Weihnachten. Also verstehst du, wie schnell die Zeit
läuft? Ja, ja, dieses Jahr ist im Prinzip so gut wie gelaufen. Ja, ja.
So sieht's aus.
Okay, jetzt wir wollen mal hoffen, dass im Oktober jetzt wirklich noch was passiert in Bezug auf Macs.
Ja.
Aber ansonsten ist das ja im Prinzip. Ja, man macht immer Witze im Januar, bald ist Weihnachten, aber es ist ja wirklich bald Weihnachten jetzt.
Ja, das ist so. Ja, also man kann auch davon ausgehen, dass im Oktober noch ein Event stattfinden wird. Es gab jetzt so einen schönen Leak von Logitech, unbeabsichtigt. Da haben sie die neueste Generation von ihrem Pencil oder für den Crayon, heißt ja das Modell von Logitech, gezeigt. Und in der Kompatibilitätsliste wurde dann auch das neue iPad Pro angeführt, was es noch gar nicht gibt, also das kommende iPad Pro. Und da sieht man auch, dass wahrscheinlich zeitnah das vorgestellt wird. Also ich gehe davon aus, dass jetzt wirklich das neue iPad Pro vor der Haustür steht. Also nicht bei mir, sondern generell vor der Präsentationshaustür sozusagen. Und ob da jetzt Macs kommen werden, das ist fraglich. Oder in welcher Form sie kommen werden, auch fraglich. Ich hoffe ja noch auf einen Mac Mini mit M2-Chip in irgendeiner Weise. Das wäre ja interessant.
In irgendeiner Weise denke ich schon, ja.
Ja. Schauen wir mal. Weil ich meine, nur ein iPad-Event wäre ein bisschen dünn für Oktober. Ja. Obwohl es drauf ankommt, wie das iPad aussehen wird. Ja. Aber ich glaube, das wird von Grunddesign ähnlich bleiben. Da wird ein M2-Chip reinkommen. Man munkelte ja noch ein großer MagSafe auf der Rückseite, dass man es auch über MagSafe aufladen kann. Aber das sind ja alles Dinge, die man etablieren kann, ohne das Design zu verändern. Da muss man ja nicht großartig am Design schrauben. Ja. Ist meine Meinung.
Ja.
Und was das Ding mit M2 soll, mit der Software, das ist auch noch die Frage. Da müsste iPadOS mal ein bisschen nachkommen, dass sie auch ansatzweise ein bisschen was aus der Software herausziehen können. Aber okay, da wiederhole ich mich ja auch. Gut.
Ja, trotz allem, was sie jetzt gezeigt hatten, ja auch gerade mit dem Stage Manager etc., es ist doch, es ist halt noch kein Mac, ja.
Nein, das
ist... Aber da wollen sie ja anscheinend, oder da wollen sie ja auch nicht hin, ja.
Das Es ist verschenktes Hardware-Potenzial. Das ist halt so.
Ja, also, vor allem, wenn du jetzt einen M2 da noch reinsteckst.
Ja, eben. Dann ja noch schlimmer.
Weil, wer hat denn bitte bis jetzt gemeckert, dass das iPad Pro gerade zu wenig Leistung hätte?
Ja.
Also, was willst du mit noch mehr Leistung machen?
Ja.
Außer du sagst, du bräuchtest die unbedingt jetzt für nicht Lightroom, Adobe, sag mal, Photoshop.
Ja.
Dass du da endlich mal eine 1:1 Version bekommen würdest.
Ja.
Das heißt endlich, aber dass du eine 1:1 Version bekommst und dafür halt die Power brauchen würdest. Ja, wobei dann einige aktuelle iPad Pro Nutzer auch sagen würden, nee, aber wir haben hier, aber ja, mein Gott,
aber dazu müsste
das Ding doch genug Leistung.
Müsste Photoshop erstmal feature-gleich sein, ne? Das ist ja das Problem.
Ja, ich sag ja, das meine ich ja. Also wenn dann feature-gleich was sein sollte, ja, dass du dann sagst, okay, du brauchst, um dann hier mit 23 Ebenen und etc., aber bräuchtest du ein M2, aber wie gesagt, dann würde es auch ein bisschen Aufstand geben.
Ja, aber das Gerät würde es hergeben. Ja, du hast einen externen Bildschirm, den du anschließen kannst, du hast Tastatur, du hast einen Pencil, du könntest das Gerät zu einer guten Photoshop-Maschine machen, in Verbindung halt mit Display und so weiter, das wäre alles möglich, ne? Aber die Frage ist das die strategische Ausrichtung, die Apple gehen will? Das ist die Frage.
Und, und hatten wir das letzte Mal nicht drüber gesprochen, oder war das vorletzte Mal, wo wir auch nochmal das hatten, dann gerade auch mit hier so beim MacBook Display abziehen, du hast ein iPad. Mhm. Warum nicht umgekehrt, du hast ein iPad und schließt das und einen Dock an, wo du extern einen Monitor oder so dran hast und dann wird es zum Mac. Ja. Wie gesagt, Power hat das Ding ja. Von mir aus stecken M2 Pro rein, später. Ja, wenn du die Funktionalität bringen willst, ja. Wobei ich sagen würde, sollte sowas jemals kommen, ja, sollte die Pro-Familie generell dann das können, ja, da nicht auch nochmal anfangen, Unterschiede zu machen. Es ist ja nicht das, was Apple bis jetzt gesagt hat, was sie dann auch machen wollen, sondern ganz im Gegenteil, ja. iPad ist iPad, ja, und MacBook ist MacBook. Aber wenn man mal zurückguckt, ja, wie war das mit Video, Wiedergabe auf iPods?
Ja, und.
Und was kam dann?
Ja. Und man könnte das so schön gestalten. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Apple keine Erfahrung damit hat, da muss man sehr weit zurückblicken, aber es gab Systeme, wo du dann einfach dein Powerbook genommen hast und hast das dann einfach in eine stationäre Einheit reingeschoben. Das war so ein Desktop-System letztendlich. Obendrauf stand dann dein Röhrenbildschirm. Zu dem Zeitpunkt gab es noch Röhrenbildschirme und du hast dann einfach vorne dein Gerät reingeschoben und hattest dann aus deinem Laptop ein stationäres System gemacht. Das gab es ja mal. Auch wenn das jetzt super lange her war, waren die frühen 90er Jahre, wo es das gab. Aber
das ist ja nun mal was anderes. Hier geht es ja um ein iPad, was dann zum Mac quasi.
Du könntest ein Studio-Display machen, wo du einen Einschub hast für ein iPad, was du hinten reinschiebst oder an der Seite oder auch irgendwo anders hineinschiebst oder vielleicht auch einfach nur anschließt, wo du dann aus deinem Studio-Display ein Mac machst letztendlich. Und es wird nur ein Mac aus dem iPad, wenn du es auch wirklich konnektiert hast mit dem stationären
System. Ja, das ist ja das, was ich eben gesagt hatte. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist noch was anderes als das Beispiel mit dem was du vom Laptop zur Dockingstation und dann halt mit Geräten arbeiten. Das sind halt so Funktionen, die unser eins oder viele ja so ins Gespräch bringen oder sich wünschen würden. Wie gesagt, Apple ist noch nicht so weit. Mal gucken, ob sie jemals so weit sein werden oder ob dann nochmal was ganz Neues kommt, ja, was dann nach Mac, nach iPad kommt, was dann vielleicht alles verbindet, ja. Die Frage ist, warum macht's Apple halt jetzt nicht? Ja, sie könnten es ja.
Ja. Auf jeden Fall.
Warum macht's es halt nicht, ja?
Es wäre ein leichtes, das zu machen.
Wir stellen es uns leicht vor, sagen wir mal so.
Naja, du bist auf der gleichen Chip-Plattform unterwegs.
Also ja, du, von hardware-technisch, da hast du die Voraussetzungen, das machen zu können, klar.
Ja, ja. Ja. Ich glaube, Apple hat wirklich Angst davor, sich da potenzielle Kunden in irgendeiner Weise abzuschneiden oder zu verlieren, weil so nach dem Motto, lieber verkaufe ich zwei Geräte als nur ein Gerät. Man könnte aber so argumentieren, eventuell erschließe ich mir auch ganz neue Kundengruppen.
Einmal das, ne? Einmal das und vor allem halt auch die, die dann sagen, okay, Apple ist jetzt nichts für mich, ich kaufe mir dann eine Windows-Kiste. Ja.
Ja. Aber wenn dann das Argument dazu käme, du kannst zwei Dinge mitmachen, du hast einmal iPadOS und einmal macOS, dann könnte es vielleicht für die Leute interessant sein, die sich das vorher nicht leisten konnten, wollten. Aber wenn sie dann dieses Argument haben, ich habe jetzt zwei in eins, vielleicht kaufen sie es dann doch. Also so könnte man auch argumentieren. Ne? Aber okay. Egal, wir können es nicht ändern. Aber 2 in 1 ist ein super gutes Stichwort für das Gadget, was ich noch besprechen möchte. Und wer mich kennt, der weiß ja, dass ich meinen Schreibtisch oberflächentechnisch immer so ein bisschen dynamisch gestalte. Der Schreibtisch an sich ist sehr statisch, den kann ich auch so in der Bauform aus meinem Arbeitszimmer schlecht herausnehmen, weil es doch ein ziemliches, letztens sagte jemand, das ist ja ein Okolyt. Das ist ein ziemlich großes Ding, weil er relativ maßgeschneidert in mein Arbeitszimmer hineingebaut worden ist. Also da muss ich lange dran festhalten und ich kann ihn immer nur so ein bisschen oberflächlich individualisieren letztendlich. Und das mache ich mit verschiedenen Gadgets und auch mit verschiedenen Möglichkeiten, mein MacBook zu positionieren. Also Stichwort MacBook Stand. Bedeutet, es gibt ja vertikale MacBook Stands und es gibt horizontale MacBook Stands. Und die meisten Stands sind halt so konzipiert, dass sie gefühlt horizontal gestaltet oder dafür für den horizontalen für die horizontale Aufbewahrung gestaltet worden sind. Ergibt auch in gewisserlei Hinsicht Sinn, weil man dann das Display noch zusätzlich nutzen kann, indem man es aufklappt und seitlich neben dem Monitor positioniert. Und ich hatte in der letzten Zeit zwei Anfragen von Hörern. Gibt es denn auch vertikale Stands für MacBooks, wo ich eventuell zwei MacBooks reinstellen kann oder noch ein iPad reinstellen kann? Da habe ich so gesagt, nein, das gibt es, glaube ich, nicht. Und ich habe dann immer so pauschal, wenn einer einen vertikalen MacBook-Stand haben wollte oder haben will, habe ich dann gesagt, nimm den 12-South-Stand, der ist wertig verarbeitet, der ist simpel und man kann ihn dann mit Adapterstücken auf die jeweiligen MacBooks anpassen. Also es ist ein sehr nachhaltiges Produkt, weil man da dementsprechend Einsätze hat, die man anpassen kann. Und das ist halt auch ganz toll und das würde ich auch immer noch empfehlen, aber ich hatte niemals eine Empfehlung für jemanden, der mehr als nur ein Device vertikal aufbewahren möchte. Das hat sich jetzt schlagartig geändert. Es gibt da mal wieder was, ich wollte gerade sagen, es gibt mal wieder was von Ratiopharm. Nee, Ratiopharm ist was anderes. Es gibt mal wieder was von Satechi. Die haben nämlich einen sehr schönen, kompakten, vertikalen 2-in-1 MacBook-Stand auf den Markt gebracht, der sowohl das MacBook unterbringen kann, als auch das iPad, iPad Pro zum Beispiel. In meinem Fall habe ich das jetzt mit einem MacBook Pro 16 Zoll getestet und im Vordergrund ein iPad Pro. Und damit ist es kompatibel, ist natürlich auch mit anderen Geräten kompatibel. Ich kann auch auf die vordere Schiene ein iPhone stellen. Das funktioniert auch. Also das ist relativ modular. Und das macht sich ganz gut. Ich habe das jetzt mal getestet für ein paar Tage. Da ist MacBook im Hintergrund und dann habe ich das so positioniert, dass es so ein bisschen seitlich steht und vor dem MacBook in die zweite Aufbewahrungsschiene oder in die zweite Halterung habe ich dann das iPad Pro reingestellt und das funktioniert tadellos und das ergibt auch in verschiedenen Anwendungsszenarien durchaus Sinn, dass man das dementsprechend so positioniert und so aufbaut mit diesen 2-in-1 Geräten. Man kann es auch zum Beispiel kombinieren, ich habe das mal ausgemessen, das sollte funktionieren, wenn man jetzt zum Beispiel ein MacBook Pro 16 Zoll hat und hat auf der vorderen Schiene ein MacBook Air, Das sollte auch funktionieren, aber ich glaube, dieses Szenario, zwei Laptops aufzubewahren, ist relativ klein oder betrifft einen sehr spitzen Nutzerkreis. Ich denke eher iPad und MacBook in der Kombination. Das ist, denke ich, sehr praxisnah und das ist weiter vertreten bei den Nutzern, als zwei Laptops dazu verwenden. Ja, gut. Es ist, denke ich, über die Funktionalität alles gesagt. Die Verarbeitungsqualität ist top. Wir haben ja schönes Aluminium. Wir haben die inneren Schienen mit Gummi ausgelegt und somit berührt auch das Metall, nicht das Metall vom MacBook oder vom iPad. Es ist alles gut abgepolstert und es ist auch bietet auch einen sicheren Halt und einen sicheren Stand. Es ist ein sehr minimalistisches, minimalistischer Stand, der eigentlich das tut, was er soll. Und ja, verarbeitungstechnisch sehr hochwertig. Und preislich liegt es derzeit, glaube ich, bei 39 Euro bei Amazon. Absoluter fairer Preis. Wer im Markt ist für so eine 2-in-1-Lösung, da würde ich sagen, zugreifen. Und ja, mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen.
Okay, so. Gut. Schön.
Schön. Gut, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass wir heute massive technische Probleme haben und wir unser Glück nicht noch strapazieren wollen zum Ende der Sendung, machen wir das Ding jetzt heute zügig zu. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei den neuen Hörern und Hörerinnen, die dazugekommen sind. Die haben uns wieder so ein bisschen gepusht. Wir waren auf Platz 4 in den iTunes oder in Apple Podcast Charts. Das waren wir lange nicht. Also in den Top 5, Top 10, das passiert jetzt ab und zu öfter mal, aber Top 5 oder Top 5, das ist schon selten bei uns. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir so intensiv in einer Spätlese über die Apple Keynote gesprochen haben, weil da sind auch aufgrund unserer Erhebungen einige Hörer dazugekommen und eventuell auch ein paar hängen geblieben. Ja, also schön, dass ihr so viele seid und dass ihr eventuell mehr geworden seid. Das beobachten wir. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Woche irgendwann wieder.
Genau, bis dann.
Ciao. Yo, ciao.